Das Beeple Messeradio zur Spiel 2025. Präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind immer noch auf der Road to Essen. Ich bin Alex, die ihr vielleicht als Brettspielhamster oder als Co-Host vom Podcast-Spiel Kulturerbe nennt. Und heute bin ich wieder eure Reisebegleitung und wir machen uns auf den Weg zu Skellig Games, dem kleinen Verlag mit großem Spielvergnügen. Bei mir ist heute Thomas Alt, neuer Pressechef bei Skellig, seit Jahren aber auch schon in der Redaktion und im Messesupport unterwegs. Und diese drei Rollen wollen wir heute mal ausleuchten und natürlich auch nicht die Highlight-Spiele vergessen. Thomas, schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo Alex. Danke, dass ich da sein darf.
Du und deine Frau Eileen, ihr arbeitet beide unter anderem in der Redaktion von Skellig. Ich steige direkt mit einer super persönlichen Frage ein.
Ja.
Das gibt's ja in der Szene nicht alle Tage, außer vielleicht beim Stadler-Duo bei Huch. Grüße gehen raus. Wie kam's denn dazu?
Ja, auch erstmal schöne Grüße an die Stadlers, ohne sie zu kennen, aber vielleicht lernen wir sie ja mal kennen. Ja, Aline und ich haben uns in der Corona-Zeit das gemeinsame Hobby Brettspielen wiederentdeckt. Und als wir uns wieder treffen durften, haben wir dann auch die Wetzlar Spielgruppe getroffen. Da, wo der Uwe Bursig, also der Gründer von Skellig Games, auch seine Spielrunden abhält. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und da uns das interessiert hat, wie das so rund um einen Brettspielverlag läuft, haben wir dann irgendwann gesagt, hier, können wir denn auch mal irgendwie helfen oder wenn was ist, sagt Bescheid. Ja, und so kam es dazu, dass wir das ein oder andere Testspiel mal vorbeigebracht bekommen haben. Und da das dann, der Uwe scheinbar zufrieden war mit unseren Rezensionen, hat sich das nach und nach so ein bisschen ausgebaut und dann wurde hier und da mal eine Hilfe angefragt für irgendwelche Supporting auf Messen oder auf kleineren Veranstaltungen hier in der Umgebung. Und da wir beide Zeit und Lust hatten, das ist ja auch immer ganz wichtig, dass es dann beide wollen, haben wir gesagt, ja, why not? Und sind da immer tiefer ins Hobby gerutscht und haben dem Uwe immer mehr über die Schulter gucken können. Und so kam es dann dazu, dass auch eines Tages eine Stelle frei wurde, also ein Minijob im Office-Bereich und der Uwe suchte jemanden neu und habe ich gesagt, hier komm, das mache ich. Ne? Das kriege ich mir eben neben meinem Job noch hin. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass uns der Thomas, der bekanntere Thomas von Skellig Games verlassen hat im Sommer. Da brauchten sie einen Nachfolger für den Bereich Content Creating und Rezensionen. Und da habe ich gesagt, ja, habe ich Bock drauf. Ich kenne auch so ein paar Leute schon aus der Szene und da hätte ich Lust drauf. Ja, und so kommt es dazu, dass man irgendwie immer mehr mit reinrutscht. Und mittlerweile ist es auch so, dass wir einmal die Woche mit Uwe und Beate zusammen testen. Das heißt, wir treffen uns bei irgendjemandem von uns. Essen was und dann kommen ein paar Brettspiele auf den Tisch, meistens Prototypen oder eben auch mal ein Lizenzspielkandidat und dann, wenn das gut ist, geht's dann eben weiter und ja, so haben wir alle unseren Spaß und können unser Hobby noch tiefer kennenlernen. Ne?
Das heißt, du bist im Prinzip ja komplett beteiligt vom Prototypen über die redaktionelle Arbeit, jetzt auch noch PR und Support auf der Messe. Gab es einen Moment in den letzten Monaten, an dem du dachtest, ach, genau dafür lohnt sich das, dass ich in dieser ja Dreifachrolle inzwischen unterwegs bin?
Also es fühlt sich halt überhaupt nicht nach Arbeit an. Das ist wirklich alles Spaß. Und auch wenn man so am Wochenende mal so ein bisschen unterwegs ist oder das Prototypenspiel jetzt gerade mal so semi-gut ist oder so nach einer halben Stunde abgebrochen werden muss, weil keiner entweder die Regeln versteht oder das Spiel einfach schlecht ist, hat man trotzdem eine schöne Zeit zusammen und man lernt eben auch immer wieder neue Leute kennen und in der Brettspielszene, muss ich sagen, kenne ich überwiegend nur nette Leute und das macht immer wieder Spaß, sie zu sehen, egal auf welchen Veranstaltungen, ob es BerlinCon ist oder jetzt die Essenmesse oder Dortmund, Herne, was auch immer, es sind immer schöne Erlebnisse dabei.
Und wenn ihr jetzt zum Beispiel zusammensitzt und Prototypen testet, welche Kriterien wären denn da jetzt entscheidend, dass ein Spiel Skellig ist?
Schwierige Frage. Also zum einen muss es uns allen schon mal gut gefallen. Wir haben jetzt nicht so unbedingt den Anspruch, dass wir nur Kenner- und Expertenspiele machen wollen. Das haben wir ja, glaube ich, auch in den letzten Jahren gezeigt, dass wir auch in dem Familienbereich immer wieder uns aufstellen. und Spiele rausbringen. Es geht einmal nur darum, dass wenn man ein gutes Spiel sieht, dass man das auch entsprechend fördert und wenn man davon überzeugt ist, dass man das dann auch veröffentlicht. Ich glaube, das ist uns in den letzten Jahren ganz gut gelungen.
Und dabei hat Skellig ja schon durchaus eine erstaunliche Entwicklung hingelegt. Also vom Geheimtipp zum inzwischen wirklich festen Namen in der Kennerspielszene und dem riesigen Skellig-Würfel, der über der Halle 3 schwebt. Aber eigentlich ist das ja ein Ein-Mann-Verlag mit Uwe Bossek als einzigen richtigen, der das in Vollzeit macht. Wie funktioniert das?
Ja, da müsste man natürlich den Uwe fragen, wie das funktioniert, aber es funktioniert irgendwie und der Thomas ist ja jetzt auch noch nicht allzu lange weg. Aber die Aufgaben, die der Thomas hatte und vorher auch die anderen Skellig-Mitarbeiter, das wurde natürlich auf andere Schultern verteilt. Das heißt, so wie ich sind auch noch andere im Minijob tätig. Der Vertrieb ist jetzt ausgegliedert und bestimmte andere Sachen auch. Wir haben noch ein Ersatzteillager, wo noch zwei mitarbeiten. Wir haben natürlich auch Übersetzer, die für uns arbeiten. Das hat übrigens jetzt neulich auch mal meine Frau, hat auch mal ein Spiel jetzt übersetzt. Ja, also es geht nicht ohne diese kleinen Helferleins im Hintergrund, aber natürlich wuppt der Uwe das zu 95% dann schon alleine.
Das klingt auch nach einem 24-7-Job.
Viel Urlaub hat er nicht.
Welche Aufgabe im Verlag macht dir denn am meisten Spaß und welche raubt dir die meiste Energie?
Ja, am meisten Spaß macht schon das Brettspieltesten. Und dann, wenn wir jetzt hier so 2-3 Prototypen, die wir im nächsten Jahr rausbringen wollen, dann so ein bisschen verfeinern, wo wir uns dann treffen und sagen, hier komm, jetzt lass uns das Spiel nochmal unter die Lupe nehmen und dann gehen wir nochmal alles peu à peu durch. Das macht schon Spaß. Also das ist, fühlt sich überhaupt nicht wie Arbeit an. Ne? Das ist ist irgendwie so ein kleines Hobby, was man so nebenbei ausleben darf. Am meisten hat einen früher so diese Office-Tätigkeiten, wo man irgendwelche Lagerbestände mal abgeglichen hat oder irgendwelche Fehlbestände gesucht hat oder sich mit Amazon-Retouren durchschlagen musste. Das ist nicht schön, das macht auch nicht unbedingt Spaß, aber das gehört halt mal dazu. War aber wirklich nur ein kleiner Teil.
Gerade wenn du diese Entwicklung von Spielen beschreibst, wie läuft das denn? Also wie arbeitet ihr da mit Autorinnen und Autoren zusammen, damit ein Spiel so seine Quintessenz findet, ohne seine Identität zu verlieren? Wie läuft das ab?
Kann man auch nicht so wirklich sagen, dass das für alle gleich gilt. Ne? Die Qualität der Prototypen ist schon sehr unterschiedlich, was das reine Spiel angeht, aber auch dieses ganze Material oder das Drumherum. Je nachdem, was uns da angeboten wird, ist da halt noch sehr viel Arbeit zu tun. Von der Grafik natürlich sowieso, das muss ja immer gemacht werden. Aber so das Gameplay ist bei dem einen schon sehr, sehr rund und auch in vielen, ja, fast hunderten Spielen schon getestet und die kleinen Ecken und Kanten sind da schon ausgemerzt, da muss man gar nicht mehr so viel tun. Bei anderen muss man eben immer wieder sagen, hier, das passt hier an der Stelle noch nicht. Da plötzlich ist Balancing nicht in Ordnung. Das müssen wir dann eben immer wieder an den Autor zurückgeben und sagen, hier, das musst du nochmal ein bisschen korrigieren. Versuch das mal in die oder in die andere Richtung zu lenken. Manchmal ist es aber auch so, dass man einfach mit dem Thema nicht so ganz zufrieden ist. Und dann sagt, hier, das Spiel oder die Mechanik ist toll, aber das Thema, das glaube ich, ist nicht gut und dann müssen wir uns was anderes überlegen. Und dann geht das Brainstorming los, ne?
Kannst du uns da ein konkretes Beispiel nennen von einem Spiel, was ursprünglich ein ganz anderes Thema hatte?
Also wir haben von Uwe Rosenberg ein Spiel, Click a Tree. Das war ursprünglich ein ganz anderes Thema. Da ging es um Honig und um Blüten. Das haben wir dann im Zusammenhang mit dem Uwe auf dieses Baumthema, auf sein Aufforstungsprojekt in Ghana eben umgestaltet, dass es dann um Bäume und Früchte ging. Das ist so ein klassisches Thema, aber da hat natürlich der Uwe Rosenberg den größten Hirnschmalz reingesteckt.
Gut, und auch viel Arbeit in sein Click-A-Tree. Tatsächlich hat sogar inspiriert von Uwe, aber auch von euch. Man darf ja auch erwähnen, es gibt ja auch den Skellig Forest im Board Game Forest, heißt der, glaube ich, insgesamt, wenn ich mich richtig entsinne.
Ja, Board Game.
Genau. Wir haben eben zu Ostern unsere Osteraktion von Beeple gehabt, auch mit dem Ziel Click-A-Tree. Und dann gibt's hoffentlich auch in baldiger Zeit den Beeple Forest.
Oh, hoffentlich bei uns in der Nähe.
Wir werden es sehen. Ihr seid aber ja auch neben der Entwicklung von AutorInnen-Spielen dafür bekannt, internationale Titel ins Deutsche zu bringen. Also dieses Jahr beispielsweise, weil ich es gerade hinter dir stehen sehe, in deinem Zimmer, Daitoshi, das ihr ins Deutsche geholt habt. Was macht für euch oder für dich denn eine gute Lokalisierung aus?
Ja, zum einen muss uns das Spiel auch hier wie überall bei jedem anderen Spiel muss uns das einfach gleich gefallen. Wenn wir das auf den Tisch bringen und wir einfach gleich begeistert sind von dem Spiel, dann ist das natürlich schon mal von großem Vorteil. Bei Devir ist es halt so, dass wir da auch schon viele Spiele mit Devir zusammen gemacht haben und da eben diese Zusammenarbeit schon gut läuft und man sich da auch gegenseitig vertraut. Und da ist es natürlich leichter dann zu sagen, hier an dem Spiel hätten wir Interesse, können wir das vielleicht machen. Ja, von Devir kommt dieses Jahr auch noch Transgalactica. Und Bamboo war schon da, um noch einige zu nennen. Und so gibt's natürlich den ein oder anderen Verlag, mit dem wir dann ein bisschen intensiver zusammenarbeiten und wo wir dann auch die Chance haben, die richtig guten Spiele mal zu bekommen.
Mhm. Inwiefern greift man da bei einer Lokalisierung noch redaktionell ein?
Kaum. Man hat nicht mehr die großen Möglichkeiten, in das Spiel einzugreifen, weil das in der Regel ein fertiges Spiel ist. Man kann hier und da, wie bei Aquaria, haben wir gesagt, dass wir gerne ein anderes Cover machen wollen. Da hat der Originalverlag dann zugestimmt. Das war Delicious Games. Sowas ist dann schon mal möglich. Man kann natürlich auch in den Anleitungen noch ein bisschen was machen und tun. Aber von dem Spielmaterial oder dem ganzen, von der ganzen Aufmachung her ist in der Regel nichts mehr möglich.
Wie geht man dann damit um, wenn man sagt an irgendeiner Stelle, ah, da hakt's?
Ja, wie geht man damit um? Also man muss natürlich in Kontakt bleiben mit dem Originalverlag, um die Schwächen anzusprechen und eventuell dann auch gemeinsam auszumerzen. Da haben wir jetzt mit Transgalactica auch ein ganz gutes Beispiel, wo es in der Szene natürlich zu Recht sehr viel Kritik gibt an den Ursprungsregeln. Da ist wohl ein bisschen zu früh rausgekommen, das Spiel, und war noch nicht so zu Ende entwickelt. Darunter leiden wir dann natürlich auch, weil auf diesen Zug mit den schlechten Regeln, da ist man schnell drauf aufgesprungen. Und wir versuchen das natürlich in Deutschland zu korrigieren, zu verbessern. Wir haben dann oft noch ein bisschen mehr Zeit mit den deutschen Regeln. Aber bei bestimmten Bedingungen sind uns natürlich auch die Hände gebunden.
Ist es da ein Hemmnis oder ein Vorteil, dass die deutsche Sprache so präzise ist?
Also ich habe es jetzt gerade bei meiner Frau gesehen, dass das schon eher schwierig ist, die deutsche Sprache. Zumal die englische Sprache sehr, sehr kurz und sehr klein ist, also von den Anzahl der Buchstaben her. Und die Regeln eben für diese etwas ausführlichere deutsche Sprache dann schon sehr runtergekürzt werden muss. Für viele Dinge gibt es eigentlich auch kein so richtig schönes Wort in Deutsch, sodass man alles ein bisschen umschreiben muss oder... Es fühlt sich leicht an, das im Englischen zu lesen. Und wenn man dann selbst versucht, das nur die Einleitung zu übersetzen, dann merkt man schon, okay, DeepL ist schön, aber das hilft uns an der Stelle nicht wirklich bis zum Ende weiter. Hier müssen wir quasi den ganzen Satz nochmal neu formulieren. Und muss ja dann die Wörter auch durchziehen durch die ganze Regel. Und das ist tatsächlich sehr schwer, weil manchmal kommt auf der vorletzten Seite nochmal irgendein Spruch oder irgendein Satz, wo du dann merkst, ja Mensch, ja, das müsste man dann eigentlich in den ersten 22 Seiten dann auch noch ändern. Und dann fängt man wieder von vorne an. Und das ist schon eine Herausforderung. Also das habe ich gemerkt, das hätte ich mir deutlich leichter vorgestellt, aber jetzt, wo ich es mal gesehen habe, habe ich höchsten Respekt vor einer Übersetzung ins Deutsche.
Ich frage mich immer, wie man es schafft, dass die Anleitungen auf Deutsch nicht doppelt so lang sind.
Ja, das frage ich mich mittlerweile auch. Ja.
Jetzt haben wir ja schon ein paar eurer Titel für die Spiel angeteasert. Auf jeden Fall haben wir schon mal Aquaria erwähnt. Und ein Vögelchen, und es war du, hat mir gezwitschert, dass das eine eurer Neuheiten, eine eurer Highlights für die Spiel ist. Leg doch mal los. Erzähl uns mal, worum geht's bei Aquaria?
Ja, zum Ersten ist Aquaria von dem Autor Thomas Scholleck. Und von diesem Autor waren von viele bei dem Namen allein schon gehypt, weil er in den letzten ein, zwei Jahren drei, vier gute Spiele rausgebracht hat. Das erzeugt natürlich Aufmerksamkeit. Und als das Aquaria bei uns auf dem Tisch war, war relativ schnell klar, ja, das wollen wir auf jeden Fall machen. In Aquaria bauen wir unser Aquarium, überraschenderweise. Dazu haben wir ein zentrales Board, den wir auf mit einem Würfel anzeigen, auf welches Feld wir wollen. Und je nachdem, ob ich der erste, zweite oder dritte bin auf dem Feld, bekomme ich einen entsprechenden Bonus. Und im Folgeschritt bekomme ich immer nur dann den Bonus, wenn ich ein benachbartes Feld auswähle. Ansonsten muss ich mit der Hauptaktion leben. Das möchte ich natürlich nicht. Das bedarf dann einer gewissen guten Vorplanung. Und auf diesem Board habe ich eben verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mir quasi meine Ressource holen. Also das ist Sauerstoff, mit dem ich die Fische bezahle und mit dem ich die Fische dann auch in mein Aquarium spielen kann. Dann kann ich mir eben Karten besorgen aus der Auslage. Dann kann ich auf dem Wissensleiste kann ich vorlaufen, um entsprechende Boni zu bekommen. Auch da gibt es verschiedene Wege, von einem langen Weg bis nach oben, der ist natürlich gepflastert mit besseren Boni, oder ich gehe einen kürzeren Weg und bin schneller oben, bekomme da dann mehr Siegpunkte, wenn ich der Erste bin. Dann gibt es noch eine Leiste, wo ich meine Fische auch in der Zoohandlung verkaufen kann. Ja, und dann kann ich mir aber auch Ressourcen besorgen, um dann eben meine Fische nach jeder Runde zu füttern. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Denn wenn ich das nicht schaffe, sterben sie zwar nicht, aber es gibt keine Siegpunkte dann. Ja, und so muss ich mir eben im Wettstreit mit den anderen mich um die besten Plätze auf diesem Board kümmern und hier nach und nach die Fische reinspielen. Und diese Fische im Aquarium haben natürlich auch wieder ihre Besonderheiten. Das heißt, wenn ich Schwärme bilden will, geben die mir am Ende mehr Siegpunkte, wenn sie natürlich zusammenliegen. Wenn ich Fische neben Anemonen lege, werden sie mir günstiger beim Einpuzzeln. Und dann gibt es noch verschiedene andere Dinge, auf die ich achten muss, wenn ich einen Fisch ins Aquarium spiele, um eben möglichst clever und am Ende die meisten Siegpunkte zu bekommen. Ja, und das ist relativ leicht zu erlernen. Das heißt, es ist relativ intuitiv und auch thematisch sehr gut umgesetzt.
Ich habe gegoogelt, das heißt anscheinend Aquascaping, das Hobby, dass man solche Aquarien gestaltet. Transportiert sich dieses haptische Gefühl in das Spiel?
Also wir haben selbst auch Aquarien und ich weiß, dass Aquarien sauber halten, das ist kein leichtes Unterfangen und das wird hier im Spiel, kommt das gut rüber, weil du musst eben auch darauf achten, dass du eben deine Filter entsprechend baust, dass du dann auch deine Fische fütterst und dass du nicht zu viele Fische hast. All das kommt schon in dem Spiel gut rüber. Man bekommt natürlich keine nassen Füße, wenn man das spielt. Ich finde, das Thema wird hier sehr gut transportiert. Und wenn du ein bisschen mit den Fischen, naja, Freund bist oder überhaupt mit Tieren oder mit diesem Hobby, ich glaube, dann lohnt das auf jeden Fall einen Blick.
Ihr könnt ja dann als Erweiterung eine Wasserflasche rausbringen.
Ja, aber da gibt's bestimmt ein paar Ideen.
Also die wird sich super auf das Spiel verkaufen, wenn sie unter 5 Euro kostet.
Da könnte das vielleicht das Problem liegen.
Was hast du uns denn als Highlight Nummer 2 eingepackt?
Ja, da hatten wir auch schon drüber gesprochen und beziehungsweise angeteasert. Das ist das Click a Tree von Uwe Rosenberg. Ein Kickstarter-Projekt, was jetzt rechtzeitig zur Messe in Essen da sein wird. Das war ein bisschen kriminell, weil der Zug, der extra aus China bestellt war, der blieb dann länger an der weißrussischen Grenze hängen, ihm sei Dank. Und aber Gott sei Dank, er hat wieder Fahrt aufgenommen und mittlerweile sind die Spiele auch in Hamburg, sodass wir es schaffen, die auch rechtzeitig zum Spiel da zu haben. Ja, ein Click-a-Tree ist das gleichnamige Spiel zu diesem Aufforstungsprojekt in Ghana. Es geht thematisch um Bäume, Pflanzen und um Ernten. Wie mache ich das? Ich habe vor mir ein Tableau liegen mit 9 Aufgaben, die mir quasi mein Lager versperren. Ich habe in der Startleiste ganz unten 7 Früchte. Das sind die Früchte, die ich nach oben bringen möchte, das heißt, deren Lager ich voll machen möchte. Und wenn ich am Zug bin, muss ich aus der mittleren Auslage 2 Plättchen nehmen, die neben einer Frucht liegen. Und mit dieser Frucht, die in der Mitte liegt, das ist quasi meine Bezahlung. Also das ist meine Währung in dem Moment. Gebe dann eine Kirsche aus, um 2 Plättchen zu bekommen. Gebe mit der Kirsche auf meinem Feld einen nach unten. Diese 2 Plättchen, die ich dann in meine eigene Auslage lege, die muss ich eben so geschickt legen, dass ich nach und nach diese Aufgaben, die ich auf diesem Plättchen vor mir liegen habe, erfülle. Weil nur dann, wenn ich die Aufgaben erfülle, wird quasi mein Lagerplatz frei. Und je mehr Kombinationen ich aus richtigen Bäumen, je mehr ich davon erfülle, umso mehr Platz habe ich eben. Und nach jedem meiner Züge setze ich ein Ernteplättchen an mein Tableau. Und mit diesem Ernteplättchen kann ich dann die Früchte, an die ich dann gerade gebaut habe, ernten. Das macht aber nur Sinn, wenn ich auch schon entsprechend Platz habe. Das heißt, neben dem guten Legen der Plättchen, neben dem Musterlegen, muss ich auch aufpassen, dass ich gleichartige Plättchen lege und sie dann im richtigen Moment auch ernte. Das sind die Herausforderungen in dem Spiel und das ist auch so ein bisschen das Neuartige in dem Plättchenspiel, dass ich nicht nur große Farmen bilden muss, sondern ich muss sie eben auch ernten können und dann eben lagern. Und das führt dazu auch, dass es ein unterschiedliches Ende geben kann. Ich kann entweder gewinnen, indem ich zwei Früchte das komplette Spiel nach oben bringe, also über meine ganze Auslage nach oben pushe, oder aber sehr gleichmäßig die 7 Früchte über eine geringere Linie ziehe und mir darüber den Sieg hole. Also es gibt da verschiedene Taktiken, die man wählen kann. Man muss natürlich auch immer mal gucken, was gibt's in der Auslage, oder muss ich meine Taktik hier nochmal umstellen? Mhm. Und natürlich sollte ich auch meine Gegner eben im Blick behalten, weil wenn ich sehe, dass die auf 2, 3 Früchte aus sind und die liegen da aus, dann nehme ich die im Zweifel mal lieber weg, bevor die mir hier das Spielende einleiten. Ja, das glaube ich, dass das auch eins der großen Highlight-Spiele bei uns auf der Messe sein wird.
Ja, tatsächlich hatte ich das Glück, ausnahmsweise mal nicht nur ihr, dass ich es auch schon vorher testen konnte, schon vor ein paar Monaten. Mhm. Und kann jedem und jeder, die ein bisschen mehr Interesse daran haben, was Uwe Rosenberg sich dabei gedacht hat bei dem Spiel, ans Herz legen, dass Uwe und ich ein ziemlich langes Interview geführt haben fürs Spielkulturerbe, in dem wir unter anderem auch über Clicketree und auch über die Initiative dahinter reden. So viel mal als kleine Eigenwerbung. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, man vergibt mir.
Höre ich mir auch gerne nochmal an.
Ich kann es empfehlen.
Aber ich weiß auch noch nicht alles.
Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch, in dem Uwe unter anderem auch darüber sprach, wie das zustande kommt, dass er so gerne mit Ressourcen arbeitet und wie er die immer in seinen Spielen kombiniert, aber eben auch, wie man dem Ganzen so einen neuen Twist gibt. Apropos gutes Spiel, wie gut ist denn Highlight Nummer 3?
Highlight Nummer 3 ist für mich Five Families, ein Spiel von Friedemann Friese. Das bringen wir jetzt zur Messe in Essen raus und ich glaube, es hat noch nicht so wirklich die Beachtung gefunden, die es verdient hätte. Es ist jetzt seit kurzem ein Kickstarter online von Queen Games und von uns. Den können wir jetzt natürlich auch fleißig unterstützen. Aber hauptsächlich fände ich es gut, wenn das Spiel eine entsprechende Aufmerksamkeit auch auf der Messe erfahren würde, weil ich finde es ein sehr schönes thematisches Area-Control-Spiel. Ich glaube, du hast es auch schon gespielt, oder?
Ja, ich durfte das schon in einer Proberunde im Place bei euch spielen. Ich weiß noch ziemlich genau, es geht auf jeden Fall um Area Majority und wir haben so ein 30er-Jahre-Mafia-Setting.
Genau, also wir sind in New York in den 30ern, Prohibition. Die Mafia hat ihre 5 Familien es gibt 5 Familien in New York, die sich gerade das Viertel da aufteilen. Thematisch ist es so eingebettet, dass quasi New York neu verteilt wird. Wir tun das mit allen 5 Familien, egal mit wie vielen Mitspielern wir sind. Da spielen immer alle 5 Familien mit. Wir müssen dann in diesen 48 Gebieten, die es da gibt, die jeweils in 3er-Kombis aufgeteilt sind. Das heißt, wir haben 16 Areas insgesamt, die wir beherrschen wollen oder die wir der Überzahl sein wollen. Und das machen wir, indem wir auf eine Karte aus dem Markt quasi unseren Anspruch erheben. Und wenn wir Anspruch erheben, muss ich da gewisse Gefolgsleute schon mal draufstellen. Das sind im Spiel die Mobster. Wenn die jetzt bei mir ist, muss ich eine Runde warten, bis ich die dann auch wirklich dann übernehmen kann. Also bis quasi dieses Gebiet mir gehört. Dafür muss ich die Mobster aber bezahlen und bekomme dann entsprechende Boni. Das kann jetzt ein Einkommen sein in Form von Geld. Oder aber in Form von neuen Mobstern oder aber in Form von kleinen Fässerchen als Joker-Ressource. Und so muss ich eben Runde für Runde genau abwägen, welche Karte möchte ich wohin haben, wo bekomme ich leicht oder ein bisschen schwerer die Vorherrschaft. Und ich muss natürlich aufpassen, was machen meine Mitspieler, weil in dem Moment, wo ich mir die Karte beanspruche, kann ich nicht sicher sein, dass ich die auch behalte. So kann es natürlich auch sein, dass der Nächste oder Übernächste sagt, oh, die Karte, die der Thomas da hat, die ist aber auch sehr interessant für mich und ich habe gerade viele Mobster, die nehme ich ihm mal weg, weil das geht nur, indem er einen Mobster mehr draufstellt. Und dann gucke ich erstmal blöd und wenn ich dann wieder dran bin, kann ich dann überlegen, okay, gehe ich jetzt nochmal mit einem Mobster drüber oder ich sage, na gut, dann, das ist es mir vielleicht nicht wert, konzentriere ich mich vielleicht wieder auf eine andere Ecke in New York, versuche da mein Glück. wenn man das tut, kostet das natürlich ein bisschen mehr, aber je nach Spielsituation kann sich sowas lohnen. Also kann man eigentlich nie wissen, die Verteilung in den Gebieten, die noch nicht verteilt sind, also die noch nicht vollständig übernommen worden, wie sich das so weiterentwickelt, und es bleibt ein spannendes Rennen bis zum Schluss.
Ja, so habe ich es auch noch in Erinnerung. Da war bis kurz vor Schluss nicht klar, wer das gewinnen wird. Das weiß ich noch.
Ja.
Viele sind jetzt vielleicht erstmal ein bisschen überrascht oder haben es vielleicht auch nicht mitbekommen. Aber hat sich Friedemann Friese verlaufen? Oder wie kommt der zu Skellig?
Friedemann Friese hat sich nicht verlaufen. Wir haben Friedemann Friese damals gefragt, ob er was Interessantes für uns hat. Und da er selbst auch nicht jedes Spiel machen kann, was er in seiner Schublade hat, durften wir dieses und eben auch das Messespiel für ihn verlegen. Und mit 2F passt es ja trotzdem ganz gut zu ihm, ne? Five Families ist ja von den richtigen Anfangsbuchstaben her eigentlich genau sein Ding.
Ja, genau dasselbe gilt ja fürs Messespiel, fürs Fair Enough. Wie sieht es denn an der Stelle aus? Also wir haben wieder ein offizielles Messespiel von Skellig am Start. Und wodurch unterscheidet sich denn Fair Enough von Loot?
Komplett.
Gut, das ist ja schon mal interessant. Erzähl.
Fair Enough wird halt als schönes Wortspiel genommen. Fair Messe. Wir planen, in 6 Runden unseren Messe-Loot einzusammeln. Mhm. Also diese Spiele, die wir gerne haben wollen würden. Und auf jedem Spiel ist eine gewisse Uhrzeit drauf. Und diese Uhrzeit, die tickt von einer gemeinsamen Uhr runter. Und spielen das reihum. Wir nehmen erst einmal diese Karten auf die Hand, wo diese Spiele drauf sind. Und dann wird eine Zeitkarte aufgedeckt. Steht dann zum Beispiel 21 Stunden drauf. Und dann können wir alle reihum unsere Karten vor uns ablegen und zählen die Stunden nach unten. Und wenn wir es nicht schaffen, vor 0 Stunden aus dem Spiel auszusteigen, dann verlieren wir leider alle Spiele, die wir bis dahin eingesammelt haben. Das heißt, wir müssen den rechtzeitigen Aussteigepunkt finden, um nicht leer auszugehen. Und wenn wir es schaffen, genau auf 0 mit unserer Karte, mit unserem Spiel, was wir einsammeln, genau auf 0 zu kommen, sind alle anderen eben raus aus dem Spiel und ich bekomme dann nochmal einen Bonus dafür. Mhm. Das heißt, ich muss genau schauen, welche Karten nehmen sich die anderen so, was haben die vielleicht noch in ihrer Hand drin, und kann so ein bisschen antizipieren, kann ich noch eine Runde drin bleiben oder steige ich jetzt besser aus und ich komme nicht mehr dran. Das machen wir in 6 Runden und dann schauen wir, welche Spiele wir eingesammelt haben. Und für ein Set aus gleichfarbigen oder gleichnamigen Spielen gibt es eben mehr Punkte, als wenn ich nur so von jedem so ein bisschen was habe.
Also so ein bisschen wie mit Tomasz Holleck. Wenn ich alle Holleck-Titel eingesammelt habe, dann kriege ich mehr Punkte.
So ist es, ja.
Mhm. Wie kommen denn die geneigten Spielerinnen und Spieler an das offizielle Messespiel?
Indem sie auf die Messe kommen.
Irre.
Dort gibt es ganz viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu bekommen. Aber auch nur dort, weil es wird dann nach der Messe nicht in den Handel kommen. Die Spiele werden voraussichtlich alle in Essen mitgenommen werden. Das ist zumindest unsere Hoffnung. Und ja, sie gibt es an der offiziellen Messestand und eben bei uns in Skellig gibt es die zu kaufen und natürlich auch anzuspielen.
Als der erste Entwurf von dem Cover veröffentlicht wurde, habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig. Da war doch glatt der Spielevater Olli aus unserem People-Netzwerk. Darauf in gezeichneter Version zu sehen, inklusive seinem Signature-Sticker, wo Alltag durchgestrichen ist auf so einem Straßenschild und dann stand da Spielen, so als sozusagen als Ort, der sich uns eröffnet. Hast du irgendeine Ahnung, wie es dazu kommt? Als Biblerin möchte ich das wissen.
Wahrscheinlich am meisten geboten dafür.
Der war selber erstaunt.
Er hat nichts geboten. Ja, dann ist es mir leider auch, dann habe ich keine Idee, wie das zustande kam.
Okay, Olli will es mir nämlich auch nicht verraten. Also ich muss da nochmal recherchieren. Da gibt es irgendwelche Inside-Infos. Ich werde einfach nochmal den Uwe auf der Messe belagern, bis er mir dieses Geheimnis verrät. Oder Robin de Kleur. Irgendjemanden werde ich schon ausquetschen.
Mach das und dann sagst du es mir bitte auch.
Ja, ne? Also, spannend. Wie bereitet sich denn Skellig auf die Spiel vor?
Wir haben da tatsächlich ein sehr eingespieltes Team. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch so das Wichtigste. Aber auch hier ist das ja jedes Jahr mehr oder weniger die gleiche Vorarbeit. Das heißt, man weiß, was auf einen zukommt. Duwe ist aber auch sehr umtriebig und hat auch wieder ganz viele Sachen schon vorbereitet oder können wir auf unserem Stand anbieten. Das heißt, ein Besuch an jedem Tag lohnt sich auf jeden Fall.
Lass uns nicht am langen Abend verhungern. Was erwartet uns denn?
Also wir haben verschiedene Signierstunden. Mhm. Natürlich jetzt von Friedemann Friese. Das bietet sich ja in zwei Spielen förmlich an. Der Uwe Rosenberg wird uns wieder beehren. Eine Autogrammstunde. Auch der Daniele Tassini, der Autor von Transgalactica. Dann haben wir Vital Lacerda natürlich wieder um die Ecke bei Eagle Griffin am Stand, der sein neues Spiel dort zeigen wird. Und Ino Tool, ein bekannter Designer, vielen Lacerdas, wird auch da sein und den werden wir auch einmal für eine Autogrammstunde überreden können. Dann haben wir noch den Stefan Kretschmann, den kennt man jetzt vielleicht noch nicht so ganz in der Szene, der ist aber der Autor von Prestige. Prestige ist das Kickstarter-Projekt, was gerade zu Ende gegangen ist und er wird dieses auch auf der Messe zum Spielen dort präsentieren und wird eben dann auch vor Ort sein. Dann haben wir von deiner Freundin Katja einen Wikinger-Tag. Katja und Antje werden im Wikinger-Kostüm für das Spiel Norsemen bei uns vor Ort sein. Das wird sicherlich auch nochmal ein optisches Highlight.
Das ist ja lustig. Ich kenne die Kostüme der beiden, ja.
Ja, da freue ich mich besonders drauf. Ja, dann ist bei unserem Stand wieder die Spiele-Dinos, also die Brettspiellösung, die jetzt auch ihren eigenen Verlag gegründet haben mit zwei Spielen. Raft and Ride Records und Freche Früchtchen haben die ja zu Beginn. Ja, Eagle Griffin habe ich schon erwähnt, dass die wieder bei uns sind. Noch zu erwähnen haben wir mit der Marie-Christine auch wieder jemanden, der in Gebärdensprache übersetzen kann. Und darauf sind wir sehr stolz, dass wir das tun können und auch anbieten können. Und ich hoffe, dass wir da wieder schön Zulauf bekommen.
Es ist natürlich, ist uns bewusst, Podcast ist nicht unbedingt das Medium, das Menschen hören, die Hörschwierigkeiten haben. Deswegen mein Appell gerne an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jemanden kennt, der die auf die Spiele geht und davon profitieren würde, Spiele in Gebärdensprache erklärt zu bekommen, bei Skellig findet ihr das, wenn ich es richtig gesehen habe, täglich, richtig?
Ja, Marie-Christine ist jeden Tag da, eine sehr, sehr nette Frau, erklärt das super und kann ich nur empfehlen, mal vorbeizuschauen.
Mhm, super. Jetzt warst du als Redakteur schon dabei. Jetzt warst du als Supporter dabei und bist es immer noch und jetzt auch noch im PR-Bereich. Gab es in den letzten Jahren auf das Spiel so einen Lieblingsmoment von dir?
Ja, als ich von Stefan Feld ein Autogramm auf das Burgen von Burgund-Spiel bekam. Das war irgendwie, da habe ich mich nochmal so gefühlt wie so ein 10-Jähriger bei seinem Lieblingsstar. Das war irgendwie ein erhebender Moment, weil das ist mein absolutes Lieblingsspiel oder unser absolutes Lieblingsspiel. Und ihn zu treffen und mit ihm zu quatschen, das war in dem Moment noch so weit weg, weil man nicht so wirklich in der Szene war und man nicht so wusste, dass das alles so familiär ist. Aber das würde ich sagen, das war so mein Moment, den ich erstmal nicht vergessen werde. Auch wenn es irgendwie so ein bisschen kindlich klingt, aber dazu stehe ich.
Nein, das finde ich völlig gerechtfertigt. Ich glaube, wir haben alle so unsere Fangirl- und Fanboy-Momente auf das Spiel. Und es ist so lustig, weil ja, innerhalb der Brettspielszene kann man sich das erzählen. Und dann erzählst du das irgendwem außerhalb und ist dann wer? Aber ein Brettspieler oder Brettspielerin wird jeder sagen, ein Stefan Feld, natürlich.
Ja. Und meine Freunde in Amerika, die können es gar nicht glauben, ne? Wenn wir sagen, hier Uwe Rosenberg war bei uns und Rainer Knizia haben wir getroffen und den. Für die ist das völlig, völlig unvorstellbar.
Dann müssen die auch auf die Spiel kommen, würde ich mal behaupten.
Meine Rede.
Wenn man sie dann rauslässt aus dem Land. Hust, hust. Worauf freust du dich denn dieses Jahr am meisten?
Auf die zwei freien Tage. Nein, also ich mag tatsächlich den Mix aus selbst rumgehen, die Messe genießen und aufsaugen. Spiele einsammeln, Spiele testen, auch wenn das natürlich in Essen nicht ganz so gut geht wie auf anderen Veranstaltungen. Aber hier und da kann man doch mal einen Platz erhaschen oder zumindest mal so 10 Minuten stehen bleiben und gucken, wie das Spiel so geht. Und man muss auch sagen, die Taschen nach Essen sind auch sehr, sehr voll. Und ich frage mich immer wieder, wie wir das in den ganzen Wochen und Monaten danach spielen sollen. Neben der anderen Arbeit und der Arbeit mit Skellig. Aber es funktioniert irgendwie und aber auch eben der Austausch in der Szene am Stand mit den Bloggern, mit den Menschen, die rundherum zufrieden sind mit den Spielen, die uns einfach mal irgendwie Duplo-Riegel schenken, weil sie uns so nett fanden. All das sind so Momente, die ich einfach auf der Messe gerne habe und auch das Erklären. Ich habe in den 3 Jahren, die ich das jetzt mache, glaube einmal jemanden gehabt, der jetzt vielleicht nicht ganz so nett war, aber ansonsten von morgens bis abends nur freundliche Menschen, die einfach dankbar sind, dass man ihnen was erklärt. Und also das kenne ich so aus meiner anderen Arbeit nicht, aber das macht natürlich Riesenspaß.
Ja, auf jeden Fall. Die Messe ist schon auch ein ganz, ganz besonderes Pflaster und unsere Szene ist auch eine ganz besondere. Ich habe dir ja im Vorgespräch, habe ich dich schon gewarnt, dass ich hier jedem Interviewgast dieses Jahr mindestens eine bekloppte Frage stelle. Ich habe auch eine für dich im Gepäck. Jetzt sind wir schon mental auf der Spiel.
Oh nein.
Ja. Wenn es auf der Spiel eine Olympiade gäbe, in welcher Disziplin würdest du antreten?
Welche Olympiade, welche Sportart sollte das denn sein? Ja, das ist dann schon eher der Marathon, würde ich sagen, weil es gilt ja darum, 4 Tage durchzuhalten und Gas zu geben. Und danach kann ja alles egal sein, aber ab Donnerstagmorgen, aber eigentlich schon ab Dienstag sind wir ja schon da. Ab Donnerstagmorgen gilt es, fit zu sein und den Hürdenmarathonlauf irgendwie unbeschadet und gut zu überstehen und natürlich möglichst viele schöne Momente zu erleben. Und darum würde ich sagen, Marathon.
Solide Antwort.
Solide.
Ja. Nein, ich bin zufrieden. Und einfach nur, weil ich die andere Frage auch so gern mag und mich eigentlich gar nicht entscheiden konnte, stelle ich dir einfach noch eine.
Das zählt jetzt aber nicht. 2 Fragen waren nicht vereinbart.
Aber es macht mir Spaß.
Dann kommt die 3. und die 4. und dann muss ich irgendwann auch mal ins Bett.
Na gut, okay, komm. Ein Betthupferl noch. Du darfst für einen Tag den Namen von Skellig ändern. Wie heißt der Verlag dann?
Ich hätte jetzt fast gesagt Banana Joe, weil ich den so toll finde, aber den gibt's jetzt schon, den Verlag. Den habe ich tatsächlich beim Blättern durch die Messe, habe ich den Banana Joe Verlag entdeckt und als großer Bud Spencer Fan hätte ich gesagt, Uwe, es tut mir leid, ich bin weg, weil Banana Joe ruft. Aber noch haben sie nicht bei mir angefragt, von daher bleibe ich erstmal bei Skellig. Das war mir schon sehr sympathisch und auf so einen Namen würde ich tatsächlich sofort rüberspringen.
Den Dune Buggy Verlag gibt es bestimmt noch nicht.
Wäre eine gute Idee und ich sehe, du bist auch gebildet.
Natürlich, natürlich. Pazifistin, aber Bud Spencer und Terence Hill. Ach komm. muss sein. Siehst du, genau deshalb stelle ich gerne so bekloppte Fragen, weil man lernt nochmal was ganz anderes über die Person, die man da hat. Aber du hast dich tatsächlich allen Fragen sehr, sehr wacker gestellt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Thomas, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast.
Gerne, es war mir ein Fest.
Dankeschön. Und ich freue mich, wenn wir uns auf das Spiel sehen.
Super, ich freue mich ebenso. Und nicht nur dort.
Das ist richtig, denn Essen ist zwar nur einmal im Jahr, aber die Brettspielszene, die trifft sich ja öfter. Und in dem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr seid unterwegs nach Essen oder hört uns zur Vorbereitung und ich hoffe, wir sehen uns dort auch. Sagt gerne mal Hallo, schaut bei Skellig vorbei.
Unbedingt.
Und bis dahin viel Spaß.
Dankeschön, bis dann, tschüss.
Das war ein Podcast aus dem Beeple Messeradio zur Spiel 2025, präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen Brettspiel-BloggerInnen-Netzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr unter www.beeple.de.